Ich verstehe mich als ersten Diener der Organisation. Das sind die eindrucksvollen Worte meines heutigen Gesprächspartners. Sie beeindrucken vor allem deshalb, weil dieser Mann seit sage und schreibe 24 Jahren der Vorstandsvorsitzende eben dieser Organisation ist. Die Rede ist von Testo. Testo ist Weltmarktführer im Bereich der Messtechnik. Und mit besagtem Chef dieses Unternehmens spreche ich heute und begrüße ihn im Denkraum. Herzlich willkommen, Professor Burkhard Knospe.
Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dieses Gespräch mit dir führen kann.
Der erste Diener der Organisation. Welche Einstellung, vielleicht auch welche persönliche Haltung von dir verbirgt sich hinter diesem Satz?
Ich glaube, dass wir alle irgendwo auch danach streben, irgendwo Teil von etwas Sinnvollem zu sein. Und dass das, was wir da an Transzendenzstreben haben, vielleicht auch dazu führt, dass wir gerne Teil sind an etwas, was größer ist als wir selbst. Mhm. Was vielleicht auch unsere eigene Zeit auf Erden überdauert und eventuell uns die Möglichkeit gibt, mit unserem Beitrag darin zu erkennen und daraus auch eine sehr, sehr große Zufriedenheit, auch Glück abgeleitet werden kann. Und insofern habe ich eigentlich Testo nie als Instrument meiner Persönlichkeitsentfaltung empfunden, sondern immer Testo als das Größere, das Wichtigere, dem ich letztendlich auch diene.
Mhm. Das heißt, dieses Dienen ist im Grunde auch ein höherer Zweck für dich?
Ja, dem höheren Zweck dienen ist für mich dabei eine Art und Weise, wie ich meinem Leben auch Sinn gebe.
Wow, schön. Und entsprechend ist das dann auch auf das Unternehmen übertragbar, dass du sagst, okay, das ist meine persönliche Haltung, ich sehe das so. Und entsprechend gestalte ich dann auch eine Führungsphilosophie oder ein Führungsleitbild im Rahmen des Unternehmens.
Also ich denke schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass Führungskräfte ihre jeweilige Macht, die ihnen das Unternehmen verleiht, eben mit dieser Demut auch annehmen, verstehen, dass es letztendlich eine verliehene Macht ist und dementsprechend auch das nicht dazu nutzen, um andere Zwecke zu erfüllen, sondern in erster Linie dafür zu sorgen, dass das Unternehmen zufrieden sein kann mit der Art und Weise, wie man diese verliehene Macht einsetzt.
Mhm. Das klingt, als hättest du schon ein ganz konkretes Bild, eine ganz konkrete Vorstellung von so einer, ich nenne es jetzt mal eine gute Führungskraft in deinem Sinne.
Also ich glaube, dass der Begriff gute Führungskraft extrem schwer zu definieren ist. Mhm. Weil auch die einzelnen Menschen darunter was völlig anderes sehen. Die einen suchen einen Führer, der ihnen das Denken abnimmt und der ihnen letztendlich sagt, was sie zu tun haben und damit auch die Verantwortung abnimmt. Die anderen suchen einen Coach, der letztendlich sie sich frei entfalten lässt. Ansonsten aber vor allen Dingen großes Verständnis für von mir aus nicht erreichte Ziele einerseits hat und auf der anderen Seite aber auch ein großes Sympathie für die Menschen ausdrückt. Das ist sicherlich auch ein Bild, was sich Menschen von Führungskräften machen. Insofern, das ist jetzt mal nur eine Spannbreite zwischen den beiden Extremen.
Also man merkt schon was ganz Individuelles auch.
Ne? Ja, wobei am Ende des Tages glaube ich, dass es doch wieder auf ein paar grundsätzliche Punkte zurückkommt. Mhm. Und um das wirklich beurteilen zu können, ist die erste Frage eigentlich, was erwarten wir als Individuum? Was erwartest du? Was erwarte ich von einer Führungskraft, an die wir berichten?
Ja.
Das heißt, dieses Hineinversetzen in die jeweilige Situation, das wollen wir dort. Und ich habe vor 10 Jahren im Unternehmen ein Bild geprägt von der Führungskraft als Expeditionsleiter. Mit anderen Worten, es geht schon darum, besondere Expeditionsziele zu erreichen. Die Führungskraft ist dabei. Aber jeder Teilnehmer dieser Expedition ist wichtig. Und es kommt darauf an, dass die Führungskraft die Expedition, jeden Teilnehmer so erfolgreich macht, dass die Expeditionsziele erreicht werden können. Mhm. Das war so ein Bild. Und dann haben wir in Führungskräfteveranstaltungen jede Führungskraft gebeten, doch mal sich einen Expeditionsleiter auszusuchen oder einen großen Entdecker, uns sagen, was ihn daran imponiert hat. Und das war sicherlich ein Bild, was sehr gut dabei hilft, weil wir haben dann so auch eine...
Also jeder für sich hat das sozusagen herausgekriegt.
Jeder sollte für sich mal sagen, was hat ihn an dem und dem Expeditionsleiter eigentlich besonders... Und dann kam häufig Raimund, wie heißt er, der Tiroler Alpen, Himalaya-Stürmer, Raimund Messmer. Da ich gesagt, das ist jetzt eine ganz spezielle Person, weil der konnte ja nicht führen. Der hat ja eigentlich alles alleine gemacht. Das ist also nicht unbedingt der typische Expeditionsleiter, sondern es ist derjenige, der alleine auf Tour geht und ein paar Leute hat, die ihn letztendlich unterstützen. Auch dort wieder merkt man schon an diesem Bild, das Expeditionsziel ist der Grund für das Team. Ohne das Expeditionsziel gäbe es kein Team. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, denn am Schluss geht es bei Führung in erster Linie mal darum, dass man die Menschen, die man führt, hinter einem gemeinsamen Anliegen versammelt. Dass man letztendlich einen gemeinsamen Purpose, einen gemeinsamen Sinn schafft. Und dieser gemeinsame Sinn, diesen zu vermitteln und dafür zu sorgen, dass die Einzelnen sich da drin auch wieder als Dienende verstehen, ist, was eine gute Führungskraft auf jeden Fall unterscheidet von einem von einer Führungskraft, die sehr stark die Beziehung zu ihren Mitarbeitern in den Vordergrund stellt. Gibt noch so ein Bild dazu. Das ist, wenn ich heute eine Fußballmannschaft nehme, dann habe ich einen Trainer, der ist verantwortlich, und wenn die Mannschaft zu viele Niederlagen einfährt, dann wird der Trainer rausgeschmissen.
Ja.
Dann gibt's Betreuer dabei. Die sorgen dafür, dass die Wehwehchen weg sind, dass das Material stimmt, dass die einzelnen Spieler ihre Fitness-Tests sauber machen und ihre verschiedenen Übungen. Das sind nicht die Trainer, die tragen nicht die Verantwortung, sondern das sind Betreuer. Bei denen ist tatsächlich dann sehr viel stärker die Beziehung zu den Spielern steht im Mittelpunkt. Wenn Führungskräfte aber die Beziehung zum Team in den Mittelpunkt ihres Bemühens stellen, verlieren sie den Purpose aus den Augen. Es ist kein gemeinsames Ziel mehr da.
Verstehe, ja.
Und so wird dann aus einem Team, was zusammengestellt wurde und sich auch gefunden hat, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, haben wir es auch ein Expeditionsziel, irgendwo eine Wohlfühltruppe, die aber nie aus dem Basiscamp ihrer Expedition rauskommt, und die Führungskraft hat immer größere Probleme, diese Mannschaft bei Laune zu halten, weil so schön das ist, wenn anfänglich die Leute auf jedes Bedürfnis und auf jede Befindlichkeit eigentlich eingehen und Rücksicht nehmen, am Schluss fehlt allen, die in diesem Basiscamp sitzen, dann doch der gemeinsame Purpose. Und deswegen hat Führung sicherlich zunächst einmal die Aufgabe, die Expeditionsziele zu erreichen. Und nicht in erster Linie die Aufgabe, für die Mitarbeiter zu bespaßen. Weil, wenn sie das macht, ist es nur kurzfristig erfolgreich. Langfristig fehlt den Menschen etwas zum Glück und auch zum Stolzsein.
Ja.
Und das ist tatsächlich die Expeditionsziele zu erreichen. Und deswegen, das ist eine ganz, ganz wichtige Einsicht aus meiner Sicht zu verstehen, dass Führung nicht in erster Linie dazu da ist, die Beziehung zu Mitarbeitern zu pflegen, sondern mit Mitarbeitern zusammen größere Ziele zu erreichen. Und dann ist plötzlich die Beziehung zum Mitarbeiter nicht mehr im Mittelpunkt, sondern ein Zweck. Es ist ein Zweck.
Denn das Ziel an sich, der Purpose, ist ja nicht alleinige Motivation, oder? Also angenommen, man hätte jetzt nur das gemeinsame Ziel, an dem man sich orientiert. Wenn die Beziehungsqualität zwischen einer Führungskraft und einem Mitarbeiter, wenn da keine Ebene irgendwo da ist, wo man sich vielleicht mit Wertschätzung begegnet, vielleicht die Bedürfnisse, hast du gerade gesagt, wenn man die sieht, dann ist das ja auch möglicherweise gar nicht so lange aufrecht zu erhalten, dieses Ziel alleine dann als Motivator zu
sehen. Ich sag mal, die Führungskraft kann eine Menge dazu tun, dass das gemeinsame Expeditionsziel die Mitarbeiter an und für sich genug motiviert. Sie kann diese inhärente Zielerreichungsmotivation sicherlich reduzieren durch falsches Verhalten. Aber wenn dieses gemeinsame Ziel und auch der Wunsch des Teams, dahin zu kommen, nicht da ist, brauche ich übrigens keine Führung mehr. Weil führen hat ja auch immer was damit zu tun, in eine Richtung führen. Und die Richtung, die ich habe, ist die Richtung des Ziels, des Ergebnisses, was ich erreichen möchte, des Expeditionsziels. Mhm. Und insofern glaube ich, wenn die Gestaltung der Beziehung zu sehr in den Mittelpunkt rückt, rückt automatisch das gemeinsame Ziel ein wenig an den Rand oder in den Hintergrund. Und es führt grundsätzlich in allen Fällen dauerhaft zur Unzufriedenheit aller Beteiligten. Mhm. Und ich habe diesen Satz auch nochmal anders gesagt. Ich habe gesagt, warum macht ein Unternehmen Mitarbeiter zu Führungskräften? Mhm. Also rein aus der unternehmerischen Sicht, nicht der Personensicht, sondern unternehmerischen Sicht, gibt es eine ganz einfache Antwort darauf. Unternehmen macht Manager zu Führungskräften, wenn sie ihnen Verantwortung überträgt, die diese Person nicht alleine erfüllen kann. Sie braucht Mitstreiter. Das Expeditionsziel ist zu groß, um es alleine zu erreichen. Sie braucht Unterstützung. Mit anderen Worten, wiederum ist nur das Ziel der Grund dafür, dass sie zur Führungskraft ernannt werde. Weil sonst könnte ich es ja auch alleine machen. Und insofern ist völlig klar, dass das Ziel höher zu stufen ist als die Beziehung. Die Beziehung ist Mittel zum Zweck. Das erschreckt natürlich ganz viele Leute. Ja. Ich sehe auch so ein bisschen bei dir diese, was? Und dann sage ich immer, okay, erinnert euch bitte mal an die, aber da entstehen doch Freundschaften und so weiter und wichtige Beziehungen. Dann sage ich, okay, nennt mir mal Leute, die vor 2 oder 3 Jahren bei euch ausgeschieden sind, gekündigt haben, woanders hingegangen sind. Okay, mit wie viel von denen habt ihr heute noch eine freundschaftliche Beziehung? In der Regel nicht.
Ja.
Mit anderen Worten, es ist das Ziel, was zusammenschweißt. Es ist nicht, es gibt nur selten, das ist nicht ausgeschlossen, aber es gibt nur selten dabei Beziehungen, die dabei entstehen, die dann wirklich auch weiter tragen, selbst wenn die gemeinsamen Berührungspunkte über das Ziel nicht mehr da sind. Ja, stimmt, sagen die dann.
Ja.
Stimmt. Eigentlich sind wir zusammengekommen und auch zusammen, haben uns auch zusammen wohlgefühlt, weil wir über ein gemeinsames Ziel vereinfachen. Und als das weg war, weil jemand ein anderes Ziel wahrgenommen hat in einem anderen Unternehmen, in dem Augenblick hat sich diese Beziehung auch wieder abgekühlt bis hin zu einer völligen Funkstille. Und ich glaube, dass wir diese Unterscheidung einfach sehr, sehr klar treffen müssen. Was ich hier sage, ist eine sehr funktionale, fast kalte Bewertung der Aufgabe einer Führungskraft, die in erster Linie darin besteht, Ziele zu erreichen, Expeditionsziele, nicht abzusteigen in der Bundesliga oder sonst was, das sind die eigentlichen Aufgaben. Und die Beziehung zu den Mitarbeitern ist ein Mittel zum Zweck, damit diese sich wohlfühlen, damit sie das Beste leisten oder beitragen, was sie können, damit sie aber auch letztendlich, basierend auf dem Input, den sie leisten, auch den Stolz herausbringen, nehmen können für sich selber, was geleistet zu haben. Aber es ist eben Mittel zum Zweck.
Ja.
Und das ist klingt auf den ersten Augenblick sehr kalt und utilitaristisch, aber ist auf der anderen Seite wirklich immer ehrlich. Und die Frage, wie ich diese Beziehung dann gestalte, hat natürlich immer noch sehr viel mit dem Menschenbild zu tun.
Ja.
Wie begegne ich Menschen? Wie schätze ich Menschen? Das kann man durchaus noch dann weiter ausarbeiten, aber zunächst einmal ist der reine Charakter der Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeitern die Führungskraft hat Mitarbeiter, damit sie große Ziele erreichen kann, die das Unternehmen anvertraut hat.
Ich habe gemerkt, Führungskraft, Manager, du unterscheidest zwischen diesen beiden Begrifflichkeiten, oder?
Wir haben bei uns in den Hierarchiestufen auch eine Laufbahn, die tatsächlich eine Managementlaufbahn ist, ohne Führungsverantwortung. Und wir haben solche, also ein Produktmanager zum Beispiel hat in der Regel keine Führungsverantwortung, hat aber sehr, sehr hohe Verantwortung für das Produktsortiment, für den Umsatz mit bestimmten Produkten, für die er verantwortlich ist. Das sind Manager, aber keine Führungskräfte. Passiert häufig, dass die Leute aus der Managementlaufbahn in die Führungslaufbahn wechseln. Aber Manager definieren wir jetzt halt mal eben so, dass Manager ungleich Führungskraft sind. Alle Senior Manager sind wahrscheinlich Führungskräfte, aber letztendlich ist das nicht notwendigerweise so.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, misst du dann auch deine Führungskräfte, die du persönlich und direkt führst, an Ergebnissen. Wie sind denn Ergebnisse messbar zu machen in der Führung?
Wenn ich anfange, Führungskräfte daran zu messen, wie sie führen, setze ich schon wieder die Beziehung zu den Mitarbeitern in den Mittelpunkt, was ich nicht will. Sondern wie misst man, wenn ich sage, ich mache Manager zu Führungskräften, weil sie alleine nicht in der Lage sind, die Verantwortung zu erledigen, erfolgreich zu erledigen, die ich ihnen anvertraut habe. Wenn das der Punkt ist, dann messe ich den Erfolg von Führung, indem ich überprüfe, inwiefern sie tatsächlich die Ergebnisse liefern, die mit ihnen vereinbart worden sind.
Ja.
Sie und ihr Team.
Und die sind ganz individuell, je nach Abteilung, je nach Bereich, den sie verantworten.
Klar, ja. Da gibt es für jede Abteilung, jeden Bereich, heute bei uns abgeleitet aus den Gesamtzielen Mission Statements, für jeden einzelnen Bereich, jeder Bereich weiß, das ist meine, dafür sind wir da, deswegen braucht es uns in der Firma. Das kann man auch quantifizieren, das kann man auf Jahresscheiben unterbrechen und auf die Art und Weise dann auch letztendlich messbar machen.
Das klingt so, als hättest du dann auch den Wunsch, dass diese Führungskräfte ziemlich eigenständig arbeiten und selbstständig und gar nicht unbedingt so oft Rücksprache mit dir halten, sondern auch ziemlich viel selbst entscheiden, selbst verantworten und ja, Eigenverantwortung lernen.
Ja, also nochmal, das sind zwei verschiedene Punkte. Eine Eigenverantwortlichkeit ist ja nicht erstmal das Streben nach Autarkie. Eine Eigenverantwortlichkeit kann ich auch wahrnehmen in einem Netzwerk von Beziehungen und bei dem ich weiß, ich habe immer wieder auch Rücksicht zu nehmen auf die Belange, Befindlichkeiten, Präferenzen von Kollegen oder Vorgesetzten. Aber es ist sicherlich die Aufgabe, dafür zu sorgen, von der Führungskraft in den oberen Ebenen Systeme zu schaffen, die es den Menschen ermöglichen, darin in einem möglichst hohen Grad Entscheidungen selbstständig zu treffen, weil sie die Situationen einschätzen können und wissen, welche grundsätzlichen Entscheidungen, welche Situationen sinnvoll sind oder nicht. Mhm. Das heißt, eine Systemik zu schaffen, die Menschen unabhängig machen von der Einzelfallentscheidung der Führungskraft.
Mhm. Und innerhalb dieses Systems, wenn deine Führungskräfte und Mitarbeiter dann eigenverantwortlich in diesem Sinne handeln, dann passieren möglicherweise Fehler. Wie kann dann eine Kultur rund um diese Fehler aussehen, damit Mitarbeiter nicht entmutigt werden, wieder eigenverantwortlich zu handeln?
Also zunächst einmal ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich wehre mich, mir sträuben sich immer die Nackenhaare, wenn ich das Wort Fehlerkultur höre. Ich mache so ein Beispiel, was weiß ich, der Bilanzbuchhalter hat vergessen, bestimmte Zahlungen einzufordern, die Firma ist überraschend in den Konkurs gegangen, ist damit vom Markt und danach führe ich als Führungskraft mit dem Mitarbeiter, mit dem Bilanzbuchhalter ein Gespräch und sage, ja, sowas kann ja mal passieren, jetzt ist doch vor allem wichtig, dass wir daraus lernen, damit werden wir wieder mal ein neues Unternehmen aufbauen und nach 60 Jahren das Unternehmen wieder, wir das Unternehmen dann von der Pleite retten können. Da gibt es keine Fehlerkultur. Wir müssen erstmal sehen, dass im Vordergrund erstmal steht, dass jeder, der Entscheidungen trifft, Verantwortung übernimmt. Ich kann nicht Entscheidungen treffen und gleichzeitig sagen, ich möchte aber keine Verantwortung dafür haben. Und wenn ich eine Fehlentscheidung treffe, möchte ich gerne alles, was an Rücksichtnahme und Verständnis von den Geschädigten, es gibt ja Geschädigte, wenn ich Fehler mache, die sollen dann gefälligst in jedem Fall sagen, mach doch gar nichts. Das ist etwa so, als wenn du mit deinem Auto eine Kreuzung fährst, hast Vorfahrt, jemand kommt von der falschen Seite, fährt dir rein und sagst, Fehler können doch alle mal machen, ist doch nicht so schlimm. Ja, aber ich habe keine Versicherung. Na, mach doch nichts, ich krieg das schon wieder selber bezahlt. Geht nicht, ne? Es ist sicherlich wichtig, dass man abschätzt, das ist der erste Gedanke dazu. Der zweite ist, es ist sicherlich wichtig, dass man als Führungskraft abschätzt, welche Entscheidungsbefugnisse kann ich jemandem einräumen und welche nicht. Und einfach mit dem Einräumen von Entscheidungsbefugnissen und dem Schaffen von Entscheidungslogik oder Systemik, sage ich, da drin kannst du selber operieren und entscheiden. Aber da habe ich auf der einen Seite Vertrauen und auf der anderen Seite Kontrolle. Ich kann nicht sagen, also man stelle sich einfach vor, Jemand hat seine Befugnisse übertreten, wissentlich oder unwissentlich, ist völlig egal, und enormen Schaden angerichtet. Und das war Sekretärin, sagen wir mal, ganz einfach Assistentin. Dann kann ich doch nicht als Führungskraft sagen, die Entscheidung habe ich delegiert, das hat meine Assistentin getroffen, wenn ich verantwortlich bin für das Unternehmen. Mit anderen Worten, in dem Augenblick, in dem ich Themen übertrage, Verantwortung auch übertrage, muss ich mir überlegen, wem übertrage ich was? Mhm. Wie kann ich sicherstellen, dass die Person innerhalb ihrer Befugnis und innerhalb der Systemik agiert? Mit anderen Worten, wenn das außerhalb der Systemik ist, der Entscheidungslogik und des Entscheidungsrahmens, dann erwarte ich von der Person, dass sie auf mich zukommt. Wir haben auf der anderen Seite gerade im Klopfen, Handwerker sind im Haus. Ja. Wir haben, deswegen ist es eine ganz wichtige Aufgabe von Führungskräften, mit Mitarbeitern Ziele zu vereinbaren, die innerhalb derer Zielerreichungskompetenz sind. Das ist natürlich nicht immer leicht rauszufinden, weil, und ich habe so ein schönes Beispiel, das ist, das Ziel heißt, sei bitte heute um 15 Uhr in München auf dem Viktualienmarkt. Da ist was ganz Wichtiges, muss jemand treffen. Und dann ist die Frage, wie geht jemand damit um? Das ist eigentlich kein unglaublich komplexes und schwieriges Ziel. Mhm. Und deswegen könnte ich einfach sagen, bitte sorge dafür, dass du heute um 15 Uhr auf dem Viktualienmarkt bist. Und lass ihn mit der Suche nach dem richtigen Weg zum Viktualienmarkt als Ziel einfach allein. Da muss ich damit leben, dass der die Situation falsch einschätzt. Deswegen ist meine Frage, wie würdest du das anstellen? Was würdest du denn als erstes tun? Dann sagt mir der Mitarbeiter unter Umständen, ja, als erstes suche ich mir erstmal meine Fahrradpumpe. Sag ich, aha, wozu brauchst du denn die Fahrradpumpe? Na, damit ich mein Fahrrad aufpumpe, damit ich nach München fahren kann. Wie schnell fährst du denn so mit dem Fahrrad pro Stunde? Also 30 Kilometer. Wie viele Stunden sind es denn noch bis nach München? 5. Wie viele Kilometer hast du denn gefahren bis dorthin? Und irgendwann merkt er, vielleicht ist das falsche Instrument. Mhm. Wenn ich dann nochmal versuche und er hat wieder einen falschen Weg, dann merke ich, aha, das Ziel war außerhalb seiner Zielerreichungskompetenz. Mhm. Da muss ich das Ziel weiter runterbrechen. Da muss ich sagen, kümmere dich jetzt erstmal um ein Firmenfahrzeug, mit dem du fahren kannst. Mhm. Und dann vertraust du bitte, gibst du das Ziel in Google ein und vertraust bitte der Google, der Führung, was weiß ich, der Google Maps, das, und vertraust der Verkehrssituation, die Google Maps einschätzt und folgst Google Maps. Okay? Und so breche ich im Prinzip ein Ziel runter, damit die Freiheitsgrade der Zielerreichung nicht mehr ganz so hoch sind, damit sich der Mitarbeiter wieder innerhalb seiner Kompetenzen wohlfühlt mit dem Ziel.
Das heißt, es wird gemeinsam ein Ziel vereinbart und auf dem Weg, dieses Ziel zu erreichen, ist jetzt keine komplette Freiheit von dem Mitarbeiter, wie er das macht. Du begleitest da schon auch ein Stück weit, um eben vielleicht solche großen Fehler, um den vorzubeugen und um schon vorher aufzuzeigen, Mensch, guck mal, da gibt es den einen oder anderen Weg, der würde sich da anbieten.
Ja, auch dort, das ist ein ganz feiner Grat, den man da läuft. Generell, so werde ich nicht müde, meinen Führungskräften in der Firma zu erklären, ist, wer die Verantwortung für die Wahl des Weges übernimmt, übernimmt auch die Verantwortung für die Erreichung des Ziels. Ja. Mit anderen Worten, ich kann das auch andersrum machen, wie der Viktualienmarkt. Und ich sage, nimm dessen das Auto und fahr mir bitte am Bodensee lang nach München. Oder über die A8. A81, A8 Richtung Stuttgart. Dann frage ich, hast du es geschafft? Nee, warum denn nicht? Das Auto war aber nicht verfügbar. Oder, das Auto war verfügbar, ja, aber in Stuttgart war ein Stau. Ja, warum bist du denn da nicht anders gefahren? Weil du mir gesagt hast, ich soll über Stuttgart fahren. In dem Augenblick, in dem ich mich einmische in der Auswahl des Weges, in dem Augenblick übernehme ich auch die Verantwortung für die Erreichung des Ziels. Das ist eine ganz eindeutige Logik, ist immer so. Ich weiß nicht, kennst du dieses Lied, Ein Loch ist im Eimer? Oh Henry, Ein Loch ist im Eimer. Ganz tolles Lied. ist schon ewig alt. Ich fange jetzt auch nicht an zu singen. Aber es geht eigentlich nur darum, wie einer versucht, Verantwortung dadurch loszuwerden, dass er jemanden anders immer fragt, was er tun soll. Das ist sozusagen das aktive Abgeben von Zielerreichungsverantwortung. Und die passive Form ist, wenn die Führungskraft sich einschaltet. Also irgendwo auf der einen Seite den Mitarbeiter völlig alleine zu lassen, unter Umständen auch in der Wahl völlig unzureichender Mittel, um ein Ziel zu erreichen. Und auf der anderen Seite der Vorgabe von allem, da muss ein Mittelweg gefunden werden, die dafür sorgt, dass der Mitarbeiter immer noch in der Verantwortung bleibt, aber gleichzeitig sichergestellt wird, dass er nicht einen völlig hanebüchenen Quatschweg nimmt. Das ist so ein bisschen die Aufgabe dabei. Und das tue ich dadurch, dass ich Fragen stelle. Wie würdest du das machen? Dabei sind zwei Sachen. Wenn ich frage, wie würdest du denn das machen, finde ich erstens raus, ob der Mitarbeiter das Ziel verstanden hat. Ich finde zweitens heraus, ob er dieses Ziel auch wirklich für sich angenommen hat. Und ich finde heraus, wenn ich weiter frage, ob er auch die Kompetenz hat, dort wohl den richtigen, einen vernünftigen Weg zur Zielerreichung zu finden. Das sind die drei Punkte, die ich da habe, die ich als Führungskraft nach wie vor habe, obwohl ich den Mitarbeiter in der Zielerreichungsverantwortung belassen muss.
Du hast vorhin von Systemen gesprochen und ich merke schon, du bist da mit Leib und Seele dabei. Das ist auch, glaube ich, ein großes Herzensthema von dir, das Thema Führung. Wie stellst du sicher, mit welchem System vielleicht auch, dass deine Führungskräfte, die du direkt führst, das wiederum mit ihren Mitarbeitern so umsetzen können? Gibt es da ein Leitbild? Gibt es etwas, wo sich vielleicht auch neue Führungskräfte, die von extern ins Unternehmen kommen, die sich daran orientieren können?
Ja, wir haben bei uns vor zwei Jahren eigentlich erstmalig kollektiv realisiert, wie überragend groß die Rolle der jeweiligen Führungskraft für Performance und auch Stimmung der einzelnen Mitarbeiter sind. Und haben daraufhin ein größeres Programm entwickelt. Und dazu gehören auch diverse sogenannte Leadership-Prinzipien, mit denen wir versuchen, schon ein gemeinsames Verständnis auf die Rolle, da gibt es ja letztendlich drei, da gibt es nämlich den Mitarbeiter an für sich, seine Kollegen und die Führungskraft. Und dieses diese Dreieck muss man immer betrachten, wenn man Führung ansieht. Und ich habe dann diese sechs Führungsprinzipien im Unternehmen vorgestellt. Das stieß in den ursprünglichen Präsentationen von vornherein auf sehr große Zustimmung und habe gesagt, naja, wenn euch das gut gefällt und wenn ihr es für sinnvoll haltet, dann könntet ihr die Prinzipien auch hier unterschreiben und zusichern, so eine Art, wir finden die gut, wir richten uns danach. Und tatsächlich hatten alle Führungskräfte innerhalb von 24 Stunden dieses Manifest unterzeichnet.
Wie viele Führungskräfte sind das, dass ich so eine Vorstellung?
Etwas über 80. Etwas über 80 hatten es unterzeichnet. Und ich habe dann überlegt, wie viel ist die Unterschrift wert? Die Unterschrift ist etwa so viel wert, wie die, was das Verständnis angeht, wie die Unterschrift, die man eventuell leistet, wenn man von der Bank einen Kredit haben möchte und man muss 30 Seiten Kleingedrucktes unterzeichnen. Man hofft darauf, dass der Gesetzgeber verhindert, dass da irgendwelche völlig unflätigen Themen drinstehen. Aber mit jeder weiteren gesetzlichen Auflage wächst ja dieses Vertragsdokument wieder um 5 Seiten an, damit die Anwälte sagen, wir sind wieder safe. Und auch wenn dieses Manifest sehr kurz war und einfach, habe ich gemerkt, die unterzeichnen das, aber sie wissen eigentlich nicht genau, was das bedeutet. Die meisten zumindest nicht.
Also es ist ein theoretisches Konstrukt in gewisser Weise, das vielleicht nicht verstanden wird, wie es in der Praxis auch gelebt wird möglicherweise.
Ja, wobei, das sind schon recht knackige Sätze. Ne? Wir liefern Ergebnisse. Oder wir sind Vorbild. Oder wir sind Botschafter der Testung. Das sind relativ einfache, pragmatische Sätze. Das waren jetzt 3 von 6, die ich jetzt genannt habe. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Aber wie so häufig mit so Binsenweisheiten wird es eigentlich erst spannend, wenn man mal tiefer drillt und sagt, was bedeutet das eigentlich jetzt? Und ich habe dann gesagt, ich würde mit den Führungskräften jeweils in kleinen Veranstaltungen sogenannte Kaminabende durchführen, wo 10 bis 13 Führungskräfte mit mir zusammengesessen sind und wir haben jeweils in 2 bis 3 Stunden ein einziges dieser Prinzipien tief diskutiert. Die Führungskräfte haben jeweils 2 Fragen formuliert, die in dem Zusammenhang ihnen eingefallen sind. Die hatte ich vorher, habe die dann angefangen zu sortieren, zusammenzufassen, wo ähnliche Themen gefragt waren und dann sind wir sehr stark in eine Diskussion eingestiegen. Und diese Diskussion habe ich dann häufig mit ein bisschen Methodik vorneweg versucht zu kanalisieren und danach aber sehr stark über Moderieren die Leute selber dazu zu bringen, miteinander zu diskutieren und vielleicht einen Weg zu finden, der zweckmäßig ist. Und insofern habe ich das Thema, was gehört zu einer guten Führung mit den Mitarbeitern, nicht nur in der oberen Ebene, denjenigen, die direkt an mich berichten, sondern mit allen Führungskräften bis zum Gruppenleiter in der Fertigung in solchen Veranstaltungen besprochen.
Wow. Ja. Und das ist ein regelmäßiger Dialog, ein regelmäßiger Austausch oder war das eine einmalige?
Naja, das waren erstmal 42 Veranstaltungen im letzten Jahr, 42 Abende. Und wir werden das jetzt von der Schlagzahl, weil wir letztendlich jeden Monat ein Leadership-Prinzip genommen haben. Mhm. Und dann hatte ich jeweils 7 bis 8 Führungskräfteabende pro Monat. Und das war sicherlich auf der einen Seite zeitraubend, auf der anderen Seite für mich auch selber hochgradig spannend, mit den Kollegen darüber zu reden. Und es hat sicherlich bei vielen, die sonst mich nur vom Sehen kannten, auch so ein größeres Vertrauen in den Chef entwickelt. Und auch für mich ein besseres Verständnis, wo stehen die eigentlich. Aber der wichtige Punkt war, wir haben im letzten Jahr eben 42 dieser Veranstaltungen durchgeführt. Das kann ich nicht mehr leisten, sondern ich werde weiterhin solche Veranstaltungen machen, Kaminabende, aber nur noch 1 pro Quartal pro Führungskraft. Das heißt, das sind dann 4 mal 7, 28 Veranstaltungen pro Jahr, um letztendlich ausgewählte Aspekte der Leadership-Prinzipien und Führungsthemen immer wieder mal gemeinsam im Kreis zu diskutieren.
Und das ist ein Zeitaufwand, den du ganz offensichtlich als Investition auch in dich, in deine Mitarbeiter und in das Unternehmen siehst.
Ja, es ist wirklich eine Investition. Da muss man dann auch immer darauf achten, dass diese Investition irgendwann Früchte trägt. Mhm. Das heißt bei uns letztendlich, wie verändert sich Führungsverhalten? Dann sicherlich auch wieder die Frage, woran kann ich das messen? Mhm. Wir machen so eine Art Stimmungsbarometer bei der Testung und das hat sich in den letzten 13 Monaten erheblich verbessert. Ist mittlerweile richtig, richtig gut. Mhm. Das kann man vielleicht auch auf diese Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen, das gab die Kaminabende, aber viele andere Veranstaltungen auch, darauf auch beziehen.
Beeindruckend. Burkhard, als Abschlussthematik, als Abschlussfrage, etwas, das mich persönlich auch interessiert, Führung von anderen Menschen. Die beginnt möglicherweise, das ist zumindest meine Annahme, bei mir selbst, bei der Führung meiner selbst. Und wenn ich mich selbst gut führen kann, gut im Griff habe, gut kenne vielleicht auch, dann gelingt mir das mit anderen Menschen umso besser. Habt ihr da bei euch im Unternehmen auch Dinge, die ihr tut, damit die Mitarbeiter sich selbst, ihre Persönlichkeit vielleicht besser kennenlernen, um dann auch zu verstehen, was ist vielleicht mein persönlicher Führungsstil, wo habe ich meine Stärken und was kann ich da einbringen dann?
Also das war sicherlich bei uns eine grundsätzliche Voraussetzung, die wir geschaffen haben, vor allen Dingen in 2020 und Anfang 2021 auch noch, dass wir dieses Thema sich selber besser verstehen, vielleicht auch die eigenen Schwächen, in mehrtägigen Workshops, in diversen mehrtägigen Workshops pro Führungskraft vertieft haben. Dort haben wir von der Stiftung, der Klaus-Fritzsching-Stiftung, die Testo-Mitarbeiter weltweit in ihrer Weiterentwicklung und Weiterbildung unterstützt, große Programme gefahren und Führungskräfte in Veranstaltungen außerhalb der Firma mit einem ganz, ganz renommierten Denker und Coach, Boris Gründel, zusammengebracht haben. Und das hat ihn, glaube ich, sehr, sehr vielen so ein bisschen den Weg auch zu sich selbst geöffnet. Er hat sehr stark mit Methoden und auch mit Definitionen gearbeitet. Und diese Methoden, insbesondere die Definitionen, sind bis heute geflügelte Worte im Haus. Mhm. Also da merkt man schon, dass viel hängen geblieben ist.
Hast du ein Beispiel dafür? Ich erinnere mich, du hast mal von Betriebssystem auch gesprochen, dass man das Betriebssystem updaten muss.
Das war Boris Grundlins Bild, sagt, eines der großen Probleme der Personalentwicklung ist eigentlich, dass man immer wieder versucht, neue, wie soll man sagen, neue Trends oder Methoden auf dasselbe Mindset der Mitarbeiter oben drauf zu stellen. Das heißt, man versucht immer absolut modernste Software sozusagen drauf zu spielen auf einen Rechner, der auf DOS läuft.
Ja.
Und das geht halt nicht. Sondern wenn ich, sondern die Voraussetzung ist einfach erst einmal, dass ich das Betriebssystem letztendlich entwickle, upgrade, offener mache und auch kritischer mache gegenüber vielleicht solchen Hypes, die da alle naselang wieder mal durch die Welt der Personalentwickler getrieben wird, dann auch kritischer zu sagen, ne, halte ich für falsch. Oder eben auch es dann sinnvoll zu nutzen. Und dieses Thema Betriebssystem, also an der, ich würde lieber davon sprechen, den Weg zu sich selbst finden. Das war ein ganz, ganz großer Verdienst von Boris Gründel, dass er das hier sehr systematisch mit allen Führungskräften gemacht hat. Jetzt sind ein paar neue Führungskräfte wieder da oder ernannt worden. Jetzt ist wieder so eine Serie am Laufen. Aber das ist alles sehr, sehr stark in der Frage, wie führe ich mich selbst? Und die Frage, wie führe ich andere, ist davon noch ein bisschen losgelöst. Wenn ich nicht weiß, wie ich mich selbst führe, dann weiß ich natürlich erst recht nicht, wie ich andere führe.
Ja.
Zumindest nicht bewusst. Vielleicht mache ich intuitiv was richtig, aber ich weiß eigentlich nicht, warum. Mhm. Und deswegen war dann für mich eben das Anliegen, auf dieses vielleicht abgedatete Betriebssystem oder diesen besseren Zugang zu sich selbst bei unseren Führungskräften eben etwas draufzusetzen, was wesentlich mehr Bezug zu ihrem Führungsalltag hat, und das waren die Leadership-Prinzipien.
Wow, ein vollumfassendes Programm. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen.
Ja, es sind noch einige Bestandteile mehr dabei, was weiß ich, wo wir ganz bewusst Skill-Schulungen machen in bestimmten Situationen. Wie mache ich Kritikgespräche? Wie zeige ich Wertschätzung richtig? An welchen Stellen ist sie angemessen? Und wie mache ich das richtig? Wir haben Führungskräfte, die sagen, ich kann niemanden loben, weil sonst will der sofort mehr Geld oder kündigt sogar. Mhm. Das mit denen darüber zu diskutieren, ist das wirklich so? Das ist eine ganz spannende Frage. Dieses Thema Zugang zu sich selbst, wie führe ich mich selbst, Boris Gründel, wie führe ich andere Leadership-Prinzipien, dann aber wie gehe ich in bestimmten Situationen, mit bestimmten Situationen um, das ist der dritte Teil, die dritte Dimension dieses Programms, was auch nicht irgendwann zu Ende ist, sondern stetig weiterlaufen will.
Ich bin beeindruckt und ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer sind das auch. Burkhard Knospe, ein absoluter Vorreiter mit seinem Unternehmen Testo. Burkhard, vielen Dank für das spannende und durchweg inspirierende Gespräch.
Freut mich sehr, hat mir viel Spaß gemacht mit dir. Danke.